Liebe Isa, was ist hier denn los?
Ich weiß auch nicht, heute ist ja gar nicht Podcast-Tag.
Und es ist auch nicht Donnerstag.
Warum?
Wie
gestern war
sein?
Doch schon eine Folge da.
Das ist ja paranormal.
Das ist ja geradezu transzendental.
Fallen uns noch mehr Wörter ein? Vielleicht,
bestimmt,
wenn wir drüber nachdenken.
Ja.
Aber was stattdessen heute ist, und auch nicht alle Tage, ist Halloween.
Ja, ihr Lieben, es ist Halloween. Und wir haben uns überlegt, wir machen ein kleines Halloween-Special für euch. Denn der liebe Jascha hat sich bereit erklärt, gleich eine Geschichte vorzulesen. Und zwar von Edgar Allan Poe.
Genau.
Und zwar Morella. Er wird es euch komplett vorlesen. Und am Ende werde ich noch ein ganz bisschen, ja, Recherche zu der Geschichte beziehungsweise vielleicht auch so ein paar Kleinigkeiten aus Edgar Allan Poes Leben zu der Zeit verbreiten, verkünden, referieren. Ich weiß nicht genau, was man dazu sagen soll. Es ist nicht viel, aber ein bisschen werde ich dazu sagen und dann können wir vielleicht noch kurz über die Geschichte reden. Aber diesmal wird es keine intensive Besprechung im Sinne von sonstiger Podcast-Folge. Aber wir dachten, so ein kleines Special zu Halloween, das gefällt euch bestimmt.
Genau, ja. So ist es. Während ihr das hier hört, machen wir uns einen lauen Lenz am Abend. Wir haben kleine Süßigkeiten-Tütchen gepackt für eventuelle Scherzbolde, die bei uns klingeln.
Und werden wahrscheinlich ein Krimispiel mit Freunden von uns, mit Max und Mona spielen.
Genau.
Ja.
Also wir machen uns einen schönen Abend. Wir hoffen, ihr habt auch einen schönen Abend. Und vielleicht begleitet euch ja diese Aufnahme ein bisschen und sorgt für Halloween-Stimmung. Das wäre natürlich schön.
Hoffentlich könnt ihr euch ein bisschen gruseln oder euch fragen, was ist in dieser Geschichte passiert? Wir wünschen euch auf jeden Fall Happy Halloween und ganz viel Spaß mit der Geschichte.
Ein Gefühl tiefer, jedoch höchst seltsamer Zuneigung verband mich mit meiner Freundin Morella. Ein Zufall war es, der mich vor vielen Jahren mit ihr zusammenführte, aber seit unserer ersten Begegnung brannte meine Seele in fremder, entfesselter Glut. Das war nicht die Flamme von Eros, das war ein seltsam wilder Seelenbrand und bitter und qualvoll war meinem Geist die wachsende Überzeugung, dass sich das rätselhafte Wesen dieser Gluten auf keine Weise zu ergründen, noch ihr Aufflammen und Niedersinken zu beherrschen vermochte. Und das Schicksal, das uns zueinander geführt hatte, band uns am Altar zusammen. Doch sprach ich nie ein Wort, das Leidenschaft gewesen wäre, dachte nie einen Gedanken, der Liebe bedeutet hätte. Morella aber floh jede Geselligkeit und schloss sich innig an mich an und machte mich glücklich. Denn Staunen und Träumen ist Glück. Morellas Gelehrsamkeit war unergründlich, bei meinem Leben, ihre vielseitige Begabung war geradezu übernatürlich. Ihre Verstandeskräfte waren gigantisch, ich wusste das und würde in vielen Dingen ihr Schüler. Es begann damit, dass sie mir eine Anzahl jener mystischen Schriften vorlegte, die man gemeiniglich nur als den Abschaum der frühen deutschen Literatur ansieht. Das Studium dieser Werke, aus mir unverständlichen Gründen, bildete ihre liebste und andauerndste Beschäftigung. Und dass es auch die meine wurde, ist einfach dem unwiderstehlichen Einfluss von Beispiel und Gewohnheit zuzuschreiben. Mit alledem hatte, wenn ich nicht irre, mein Verstand wenig zu schaffen. Soviel ich weiß, stimmte meine Weltanschauung durchaus nicht mit den Idealen dieser Leute überein. Und auch in meinem Tun und Denken war keine Spur von ihrem Mystizismus zu entdecken. Ich wenigstens hatte diese Überzeugung und überließ mich daher ruhig und blindlings der Führung meiner Frau, der ich unerschrocken in allen ihren Studien folgte. Und dann, wenn ich über geächtete, verderbliche Blätter gebeugt, fühlte, wie ein verderblicher Geist sein Feuer in mir entzündete, kam Morella und legte ihre kalte Hand auf meine heiße Hand und entfachte aus der Asche einer toten Philosophie irgendwelche fast bedeutungslosen, doch eigentümlichen Worte, deren seltsamer Sinn sich flammend in mein Gedächtnis grub. Und dann ging ich Stunde um Stunde nicht von ihrer Seite und berauschte mich am Wohlklang ihrer Stimme, bis diese mir zum Überdruss und schließlich zum Entsetzen wurde und schwarze Schatten sich auf meine Seele lagerten und bis ich erbleichte und tief im Inneren vor den fast überirdischen Lauten schauderte. Und so wurden plötzlich Glück und Freude zu Entsetzen und namenlosem Abscheu und Schönheit weckte Grauen und wie einst aus dem Tale Hinnom das Gehenna geworden war. Es ist unnötig, über die einzelnen Probleme, die jene alten Bücher in uns anregte und die lange, lange Zeit fast das einzige Thema unserer Gespräche bildeten, viel zu sagen. Alle die, die etwas von theologischer Moral verstehen, kennen diese Fragen sehr gut. Und jene, die dann unerfahren sind, würden mich sicherlich kaum verstehen. Der wilde Pantheismus Fichtes, die gemäßigtere Lehre der Pythagoreer, von der Wiederkunft und von vor allem die Identitätsdoktrinen, wie Schelling sie aufstellte, bildeten den hauptsächlichsten Stoff für unsere Diskussion und schienen die fantasievolle Morella am tiefsten und schönsten anzuregen. Jene sogenannte persönliche Identität definiert Locke, wie ich glaube, als das dauernde Bestehen eines jeden vernunftbegabten Daseins. Und da wir unter Person ein intelligenz- und vernunftbegabtes Wesen verstehen und da alles Denken stets von Bewusstsein begleitet ist, so formt dieses beides gemeinsam unser Ich und unterscheidet uns durch Verleihung unserer persönlichen Identität von vielen denkenden Wesen. Doch das Principium Individuationis, der Begriff dieser Identität, die mit dem Tode verloren oder nicht verloren geht, war mir stets ein Problem von außerordentlicher Bedeutung, nicht allein wegen seiner verwirrenden und aufregenden Konsequenzen, sondern auch wegen der sonderbaren und eifrigen Art und Weise, in der Morella es behandelte. Doch die Zeit war gekommen, in der das Geheimnisvolle im Wesen meines Weibes mich wie ein Alb, ein Zauber bedrückte. Ich konnte die Berührung ihrer bleichen Finger nicht ertragen. Ich konnte den sanften Klang ihrer tönenden Sprache, den Glanz ihrer melancholischen Augen nicht ertragen. Und sie wusste all dies und hielt es mir doch niemals vor. Sie schien meine Schwäche, meine Manie zu kennen und nannte es lächelnd Schicksal. Selbst die mir unbekannte Ursache für meine sich steigernde Abneigung schien sie zu kennen. Doch machte sie nie eine Andeutung, die mir auf die Spur geholfen hätte. Aber sie war Weib und härmte sich und schwand hin und welkte von Tag zu Tag. Mit der Zeit erschien und blieb auf ihren Wangen eine bedeutungsvolle Röte und die blauen Adern auf ihrer bleichen hohen Stirn schwollen an. Und wenn mein Wesen für einen Augenblick in Mitleid schmolz, so traf mich im nächsten das Aufleuchten ihrer bedeutsamen Augen. Und meine Seele entsetzte sich und würde von einem Schwindel ergriffen, wie er uns befällt, wenn wir hinab in einen grausig düsteren, unergründlichen Abgrund spähen. Muss ich noch sagen, dass ich mit tiefem, aufreibendem Verlangen die Stunde von Morellas Ableben herbeiwünschte? Ich tat es. Aber der schwache Geist klammerte sich noch Tage, Wochen, Monate an seine zerbrechliche Hülle. Und es kam so weit, dass meine gemarterten Nerven Herrschaft über mich gewannen. Dies Hinzögern machte mich rasend und mein teuflisches Herz verfluchte die Tage und die Stunden und die bitteren Minuten, die länger und länger zu werden schienen, je mehr ihr zartes Leben dahinschmolz, wie Schatten länger und länger wurden im sterbenden Tag. Aber eines Herbstabends, als alle Winde in Himmelsraum schliefen, rief mich Morella an ihr Bett. Ein trüber Nebel lagerte über der Erde und ein warmer Glanz auf den Wassern. Und die Farben des herbstlichen Waldes glühten so bunt, als sei ein Regenbogen vom Firmament herabgefallen und in Millionen bunte Scherben zersplittert. Dies ist der Tag der Tage, sagte sie, als ich zu ihr trat. Der Tag der Tage, sei es zum Leben oder Sterben. Ein schöner Tag für die Söhne der Erde und des Lebens. Ah, schöner noch für die Tochter des Himmels und des Todes. Ich küsste sie auf die Stirn und sie fuhr fort. Ich sterbe, dennoch werde ich leben. Morella, die Tage, da du mich lieben konntest, sind nie gekommen. Doch sie, die du im Leben verabscheutest, im Tode sollst du sie anbeten. Morella, ich wiederhole es, ich sterbe, doch in mir lebt ein Unterpfand der Neigung, die du, ach wie gering, für mich, Morella, fühltest. Und wenn mein Geist entflieht, wird das Kind leben, dein Kind und meines, Morellas. Doch deine Tage werden Tage der Sorge sein, der Sorge, die beständiger ist als alles andere, gleichwie die Zypresse ausdauernder ist als alle anderen Bäume. Denn die Stunden deines Glückes sind vorüber und Freude erblüht nicht zweimal im Leben. Nicht zweimal, wie die Rosen von Paestum zweimal blühen im Jahre. Rebe und Myrte werden dir unbekannt sein und du wirst gleich den Muslimen in Mekka auf Erden schon dein Leichentuch mit dir herumtragen. Morella, schrie ich auf, Morella, wie kannst du das wissen? Aber sie wendete das Gesicht ab und ein leises Zittern überlief ihre Glieder. Sie starb und ihre herrliche, ihre entsetzliche Stimme war tot. Doch wie sie es vorausgesagt hatte, geschah es. Ihr Kind, das sie sterbend geboren hatte und das den ersten Atemzug tat, als seine Mutter den letzten tat. Dies Kind, ein Mädchen, lebte. Und es entwickelte sich geistig und körperlich außerordentlich schnell. War das vollkommene Ebenbild von ihr, die jetzt dahingeschieden war. Und ich liebte es mit einer Liebe, deren Glut und Innigkeit mir oft wie eine Kraft aus einer anderen Welt erschien. Doch nicht lange, da verdunkelte sich der Himmel unserer reinen Zuneigung, denn Grauen und Kummer jagten wie ungeheure, verderbnisbringende Wolken darüber hin. Ich sagte schon, das Kind entwickelte sich außerordentlich früh an Körper und Geist. Und in der Tat, sein schnelles leibliches Wachstum war geradezu befremdend. Aber schrecklich, oh schrecklich, werden die tobenden Gedanken, die mich überstürzten, wenn ich des Kindes geistige Entwicklung folgte. Wie konnte es anders sein? Entdeckte ich doch täglich in den Vorstellungen der kindlichen Seele die abnorme Begabung und das ausgereifte Wissen des Weibes, vernahm aus dem kindlichen Munde die genialsten Erfahrungssätze, die Menschen jemals aufgestellt haben, und sah im Auge des Kindes die Weisheit und Leidenschaftlichkeit vollkommener Reife glühen. Als alle diese Erscheinungen meinen erschreckten Sinnen offenbar wurden, als meine Seele sie in sich aufgenommen hatte, War es da zu verwundern, dass ein entsetzlicher Argwohn mich befiel in der quälenden Erinnerung an die grausigen Fantasien und unerhörten Theorien der verstorbenen Morella? Und ich verbarg dies junge Wesen, das ich anbetete, vor den Blicken und Einflüssen der Welt. Und in der vollständigen Abgeschlossenheit meines Heims wachte ich mit aufreibender Sorge über alles, was dieses geliebte Wesen betraf. Und wie die Jahre dahinflossen und ich Tag um Tag in ihr heiliges und mildes und beredtes Antlitz spähte und Tag um Tag ihr Wachsen und Reifen bemerkte, geschah es, dass ich Tag um Tag neue Dinge fand, in denen die Tochter vollständig ihrer Mutter, der Schwermütigen und Toten, glich. Und stündlich verdichteten sich diese Schatten einer unnatürlichen Ähnlichkeit und wurden immer tiefer und immer bestimmter und immer beängstigender und immer grauenvoller anzusehen. Dass ihr Lächeln dem Lächeln ihrer Mutter vollkommen glich, das hätte ich ertragen können. Aber dann plötzlich schauderte ich, denn ihr Lächeln war nicht nur dem Morellas gleich, es war mit ihm identisch. Dass ihre Augen den Augen Morellas glichen, konnte ich hinnehmen. Aber manchmal oft drang der Tochterblick in die Tiefen meiner Seele mit einer verwirrenden Eindringlichkeit, wie sie eben nur Morella eigen sein konnte. Und in den Umrissen der hohen Stirn und in den seidigen Locken ihres Haares, in den bleichen Fingern, die mit diesen Locken spielten, und in der klagenden Musik ihrer Stimme und vor allem, oh, vor allem in den Redewendungen der Toten, die von den Lippen der Lebenden und Geliebten flossen, fand ich Nahrung für die auftreibende Gedankenarbeit und für das rastloseste Entsetzen, für den Wurm, der niemals sterben sollte. So vergingen die ersten 10 Jahre ihres Lebens, und noch immer hatte meine Tochter keinen Taufnamen. Mein Kind und mein Liebling sind ja übliche Benennungen, wie Vaterliebe sie findet, und die strenge Abgeschlossenheit, in der sie lebte, schloss jeden weiteren Verkehr aus und machte daher einen anderen Namen überflüssig. Morellas Name war mit ihr gestorben. Ich hatte der Tochter niemals von der Mutter gesprochen. Es war unmöglich, von ihr zu sprechen. Tatsächlich hatte also das Kind in seinem jungen Leben keine anderen Eindrücke empfangen als diejenigen, die sich ihm in den eigenen Grenzen unserer Zurückgezogenheit bieten konnten. Doch schließlich vermeinte mein abgehetzter Geist durch die Zeremonie der Taufe Erlösung zu finden. So führte ich also das Kind zur Taufe. Und als ich vor dem Taufbecken stand, suchte ich nach einem Namen. Viele Namen voll Weisheit und Schönheit aus alter und neuer Zeit, aus meiner Heimat und aus fremden Ländern drängten sich mir auf die Lippen. Und viele, viele Namen für Sanftes und Frohes und Gutes. Was trieb mich nur dazu, die Ruhe der Toten und Begrabenen zu stören? Welcher Dämon veranlasste mich, jenen Namen zu flüstern, bei dessen Erinnerung schon das Blut mir stürmend zum Herzen schoss? Welcher Unhold sprach aus den Tiefen meiner Seele, als ich in schweigender Nacht mitten im düsteren Kreuzgang in das Ohr des heiligen Mannes die Silben flüsterte? Morella. Und wer anders als Satan selbst veranlasste mein Kind, bei diesem kaum vernehmbaren Laut zusammenzuschrecken, die verglasten Blicke gen Himmel zu heben und mit zuckendem Gesicht, auf dem die Schatten des Todes krampften, auf die schwarze Marmorplatte unserer Familiengruft niederzusinken und zu antworten: Hier bin ich. Klar, kalt und vollkommen deutlich trafen diese einfachen Worte mein Ohr und rollten von da wie geschmolzenes Blei zischend in mein Gehirn. Jahr um Jahr kann dahin gehen, doch niemals die Erinnerung an diesen Augenblick. Wahrlich, noch wusste ich nichts von Blumen und Reben, doch Zypresse und Schierling umdrohten mich Tag und Nacht. Und ich wusste nichts mehr vom Wandel der Zeit, und der Stern meines Schicksals losch aus dem Firmament. Und die Erde verlor ihr Licht, und die Gestalten, die sie belebten, glitten an mir vorbei wie Schatten, und mitten unter ihnen sah ich nur Morella. Die himmlischen Winde atmeten nur einen Laut, und die rieselnden Wellen der ewigen Wasser murmelten immerfort Morella. Aber sie starb, mit meinen eigenen Händen trug ich sie zu Grab. Und ich lachte ein langes, bitteres Lachen, als in der Gruft, in die ich die zweite bettete, nicht eine Spur zu finden war von der ersten Morella. Das war Morella von Edgar Allan Poe aus dem Projekt Gutenberg. Links findet ihr in der Folgenbeschreibung, wo ihr das Ganze kostenlos, lizenzfrei, digital nachlesen könnt. Ja, krasse Geschichte, würde ich mal sagen.
Ja.
Und wie ich hörte, hast du ein bisschen was vorbereitet.
Ja, ich wollte erst mal fragen, wie hat sie dir denn gefallen, die Geschichte?
Ziemlich gut, aber sie ist auch ziemlich kryptisch, ne?
Ein bisschen, ne?
Ist jetzt Morella wiedergeboren? War sie jemals tot?
Warum ist die Leiche verschwunden und warum ist spontan das Kind gestorben? Das ist ja auch schon mal merkwürdig, ne?
Und warum haben die überhaupt eine Tochter, wenn die nie auf der erotischen Ebene miteinander zu tun hatten?
Das ist ja nicht klar, ne? Also, sie haben ja gesagt, dass... Also, er hat gesagt, dass er sie nie so erosmäßig geliebt hat,
genau,
sondern nur immer verehrt hat. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht vielleicht trotzdem Sexy Time hatten.
Ja, aber ich glaube nicht, weil dazu passt nicht, dass er quasi im Todesmoment der ersten Morella überhaupt erst erfährt, dass sie schwanger ist.
Ja.
Und dann die Morella auch in dem Moment dann geboren wird. Das kann ja nicht sein. Du würdest das ja wissen im Vorfeld.
Ja, merkwürdig, ne?
Das ist schon sehr, sehr merkwürdig.
Das ist merkwürdig.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ne, ich bin ja kein Literaturwissenschaftler, aber ich habe den Eindruck bekommen, dass Morella so ein bisschen für die alten Schauergeschichten steht, die Poe selber ja auch total fasziniert haben. Also Poe hat ja so deutsche Schauerliteratur ganz viel gelesen als junger Mensch. Und dass hier die jüngere Morella diese vielen Dinge wiederholt und sich dann auch mit ihrem Vater in Anführungsstrichen in so einem geschlossenen Raum befindet, wo die immer nur wie so eine Echokammer die gleichen Gedanken und Geschichten immer wieder erfahren. Das kommt mir so ein bisschen so vor wie ein junger Mensch, der sich in so einer, in dieser Welt so verfängt und da nicht mehr rauskommt und nicht mehr so über seinen Tellerrand hinausblickt.
Ja, spannend. Finde ich eine schöne Interpretation auch davon. Aber es geht ja auch um viel um, also jetzt natürlich um Wiedergeburt, ne, um das Leben nach dem Tod, ne? Die Transzendenz der Seele sozusagen, ne? Also ist es überhaupt möglich, so eine Seelenwanderung zu machen und so ein Kram, ne? Also das sind ja alles so Sachen, die sich ja auch aufdrängen. Und dann natürlich dieses, was ja auch sehr beeindruckend und sehr, sehr untypisch ist, dass Morella so eine wahnsinnig kluge Frau war, ne?
Die hat ja fast so was Dämonisches schon, ne?
Ja,
weil die so
allwissend und weise und krasse Fragen stellt und extreme, also für eine Frau, sag ich mal, hochgreifende Literatur nur liest und solche Sachen, ne? Was ja zu der
Frau
Zeit
der
sehr
Zeit.
Untypisch war, ne? Genau.
Und dann wirkt es ja auch so, dass die neue Morella ja wirklich schon so ein bisschen besessen wird, ne? Weil in dem Moment, wo sie getauft wird auf diesen Namen, das ist ja nicht so, dass sie da nur offenbart, wer sie die ganze Zeit schon ist, sondern sie fängt ja an zu zittern und das ist, als würde irgendwas in sie so reinfahren in dem Moment. Und dann sagt sie dieses, hier bin ich, was ja so in dem Kontext echt creepy ist.
Ja, ne? Das stimmt.
Also das wirkt ein bisschen wie so eine Beschwörung dann bei der Taufe.
Ja, es ist sehr merkwürdig, ne? Und wie sie dann halt zusammensinkt quasi und anscheinend stirbt, ne? Also das ist ja auch richtig krass, dass sie halt auch nur 10 Jahre wird, ne? Also das ist schon, und das Krasse ist tatsächlich, dass er ja hier seine Partnerin heiratet, die er eigentlich zumindest leidenschaftlich nicht liebt, ne? Also sagen wir es mal körperlich nicht liebt, aber geistig, ne? Also, dass die halt voneinander fasziniert sind. Dann, dass die ziemlich früh stirbt, dass er dann wiederum ein komplettes Abbild von ihr hat, mit dem er zusammenlebt, was aber auch sehr jung stirbt und so. Und es wird tatsächlich in vielen Kreisen darüber philosophiert, dass er das so früh schon geschrieben hat, weil er hat das, also jetzt können wir mal zu dem bisschen Fun Facts dazu kommen. Morella wurde erstmals veröffentlicht im April 1835. Das ist ein Jahr, bevor er seine Cousine geheiratet hat. Und zwar Virginia Clemm hieß sie ja früher und dann hieß sie ja Virginia Poe. Und verlobt haben die sich genau in diesem Jahr. Und sie ist ja auch ziemlich jung gestorben. Die ist jung gestorben an der Schwindsucht. Und er hat sie geheiratet. Und es ist bis heute nicht ganz klar, ob die wirklich eine volle Ehe geführt haben oder ob die nur auf, mentaler Ebene sich sehr geliebt haben tatsächlich. Weil es ist nämlich bis heute nicht ganz klar, ob Poe überhaupt sehr großes Interesse an Frauen hatte oder halt zumindest an sexuellen Handlungen mit Frauen, weil er nämlich auch nicht besonders viele Beziehungen hatte. Er hatte wohl mal eine Affäre in Anführungsstrichen, da ist aber auch nicht ganz klar, was da wirklich passiert ist.
In Anbetracht der Situation, dass sie halt 10 Jahre alt war, hoffe ich sehr, dass es auf so einer platonischen Ebene war.
Seine Cousine war 13.
Ach, die war 13. Die war 13. Dann ist das ja eine ganz andere Situation.
Nein, war es nicht. Also, dass man seine Cousine geheiratet hat, war tatsächlich gar nicht so untypisch zu der Zeit in Amerika. Aber dass sie 13 war, war tatsächlich untypisch. Aber es hieß wohl auch, also es gibt sehr, sehr viele Leute, die Ahnung haben von der Materie, die sagen, dass er, bis sie 16 waren, quasi ihre Ehe gar nicht vollzogen haben. Und danach ist auch nicht klar, ob das jemals passiert ist überhaupt. Hm. Also das ist halt auch schon ganz spannend. Und ich finde, dass diese Geschichte von ihm super krass wie so ein Foreshadowing für diese Beziehung und diese Ehe und auch diesen frühen Tod von seiner Frau irgendwie wirkt. Und das ist bis heute, dass Leute so denken, wie konnte er denn sowas schreiben und quasi damit seine eigene Beziehung vorhersehen sozusagen, ne? Also das ist halt schon sehr wild, denn es geht, also die wurde veröffentlicht, die Geschichte, in der Zeitschrift Southern Literary Messenger. Ne,
da, die kennen wir ja.
Genau, da, wo er damals auch gearbeitet hat.
Mhm.
Es gilt als eine frühe Schauer- und Wiedergeburtsgeschichte und wurde stark beeinflusst von deutscher Romantik und Schwarzromantik. Ne? Mhm. Denn Poe hat zu der Zeit sehr, sehr gerne Schelling und auch E.T.A. Hoffmann und so gelesen.
Den Schelling hatten wir ja eben sogar.
Genau, der kam sogar in der Geschichte vor. Ja, die Handlung haben wir ja jetzt eben gehört, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber in der Veröffentlichung wurde, wie gesagt, 1835 und Poe war damals 26 Jahre alt und lebte eben in Virginia in Richmond, ne?
Mhm.
Und arbeitete eben als Redakteur bei diesem Southern Literary Messenger.
Das war ja das, wo er später auch Chefredakteur geworden ist und dann Arthur Gordon Pym erschienen ist,
ja, genau,
glaube ich, ne?
Genau, und das war sein erster fester literarischer Job. Es war eine Zeit, wo sein Alkoholismus bereits anfing, tatsächlich. Also er war da, hatte damals leider schon Probleme damit. Das war die Zeit, wo sein Vater, also Alan, ihn halt quasi den Geldhahn zugedreht hat.
Mhm.
Und ja, er begann auf jeden Fall in dieser Zeit, sich intensiv mit Philosophie und metaphysischen Themen zu beschäftigen. Vor allem eben mit deutscher idealisierter Philosophie, was eben in Morella auch ganz klar benannt ist, ne?
Mhm.
Genau. Dieses Jahr war eben für ihn mit emotionaler Unsicherheit geprägt, was ich eben schon sagte, mit seinem Alkoholproblem, finanzielle Sorgen. Aber er war eben auch richtig doll fasziniert vom Tod, Identität und Seelenwanderung. Und das spiegelt alles sich auch in Morella und auch in anderen Geschichten, die danach folgen, so was wie Ligeia und später auch Annabelle.
Mhm.
Auch diese Sachen kommen da wieder vor. Also dieses mit Seelenwanderung, Liebe, Romantik, Liebe über den Tod hinaus und solche Sachen. Also das, Morella wird auch so ein bisschen als die Geschichte, die so der Vorreiter von diesen anderen Geschichten war, gehandelt.
Aha.
Genau. Poes Leben war ja schon immer von Verlust geprägt, denn seine Mutter Elisabeth starb ja auch ziemlich früh an der Schwindsucht. Da war er ja gerade an Tuberkulose und da war er ja gerade mal erst 2 Jahre alt und sein Pflegevater John Allen, der hat ihn ja nicht so gut behandelt, hat ihn ja gut abgeschoben gefühlt und hat dann am Ende ihm auch noch den Geldhahn zugedreht, weil Poe ja so ein bisschen Bock auf Gambling und Alkohol hatte, ne?
Kann man dann dem...
Kann man ihm nicht ganz verübeln,
ja.
Aber das hätte man vielleicht auch anders klären können, als einfach so, tschüss, du hast kein Geld mehr, sieh zu, wie du klarkommst. Ne? Also das hätte man vielleicht auch anders machen können. Ja. Ja, Morella zeigt auch, also zumindest wird es so in Fachkreisen gesagt, dass Poe eine große Sehnsucht nach geistiger Vereinigung hatte. Also dass er derjenige war, der über allen Maßen eben vor allen Dingen die geistige Voraussetzung geschätzt und geliebt hat. Und das war auch ein Thema, was er sehr, sehr oft auch gemacht hat, gerade über Frauen. Denn er hatte gleichzeitig ein sehr widersprüchliches Verhältnis dazu, weil einerseits fand er das faszinierend, wenn Frauen so wahnsinnig klug waren. Und gleichzeitig hat es ihm auch Angst gemacht, was man an manchen Briefen tatsächlich gesehen hat, dass ihn das erschreckt.
Das ist ja... Da ist er ja bis heute nicht allein so in der Männerwelt.
Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz hat er das tatsächlich ziemlich verehrt, weil gerade die Frauen ja meistens nicht unbedingt an die beste Bildung rangekommen sind und er es dann umso beeindruckender fand, dass sie das eben trotzdem geschafft haben, so eine Weisheit zu erlangen und eben so ein tiefes metaphysisches Wissen teilweise auch anzuhäufen und philosophisches Wissen und so.
Mhm.
Ja, genau. 1835 verlobte er sich dann mit seiner 13-jährigen Cousine Virginia Clemm und die beiden heiraten dann auch 1836. Es ist nicht ganz klar, ob sie wirklich dann geheiratet haben oder ob sie nicht vorher schon geheiratet haben und das dann nur erst offiziell eine Zeremonie gemacht haben. Es ist, wie gesagt, auch nicht klar, ob die beiden überhaupt eine vollwertige Ehe in Anführungsstrichen geführt haben. Denn es wird immer nur davon berichtet, dass die waren ein sehr glückliches Paar, auch nach außen hin. Alle haben gesagt, die lieben sich total, das ist total doll und die sind total happy miteinander und so. Aber es ist halt sehr untypisch, dass man eine Frau so früh heiratet. Und es war wohl auch so, dass die liebevoll und freundlich miteinander waren, aber nicht auf so eine Art zärtlich wie so ein Ehepaar das wohl wäre. Also zumindest wurde das so behauptet. Was da alles so dran steht, weiß man alles nicht, ne? Also,
die Gerüchteküche brodelt.
Genau. Genau. Und viele Forscher sehen Morella eben als Vorläufer seiner idealisierten, todesüberschreitenden Frauenfiguren, wie zum Beispiel Ligeia, die 1838 geschrieben wurde, die Geschichte, und Annabelle, die 1849 geschrieben wurde.
Oder auch beim Untergang des Hauses Usher, ne, wo wir die Schwester auch erleben als so eine Art Geist, Wiedergänger, was
ja,
auch immer.
Genau, ne? Genau. Ja. Genau, seine philosophischen Einflüsse waren E.T.A. Hoffmann, Schelling, Fichte und Coleridge, der quasi die deutsche Romantik nach England gebracht hat.
Aha.
Genau, auch diese Autoren diskutierten halt vor allen Dingen Unsterblichkeit des Bewusstseins und die Verschmelzung von Identität und Bewusstsein und so weiter und Seele ziemlich stark. Ne? Vielleicht noch ganz kurz was zu Virginia, seiner Frau, weil ich finde, das ist schon sehr, sehr offensichtlich, dass er da vielleicht auch so ein bisschen seine eigene Beziehung verarbeitet oder zumindest das, was er empfindet für seine Frau oder bald Frau, ne? Weil es ist ja nun mal in dem Jahr erschienen, wo sie sich verlobt oder vielleicht sogar geheiratet haben, man weiß es ja nicht. Ne?
Also es kann doch schon über seine eigene Beziehung sein, ne? Weil eben hatten wir ja gehört.
Ja, nur dass sie so früh stirbt, das konnte er natürlich nicht wissen.
Ach so, okay, gut.
Weil sie ist 1847 gestorben, also die haben halt Ehe von, was waren das jetzt, 12 Jahren geführt. Dabei ist sie aber nach, was war das, 7 Jahren ist sie krank geworden und ist an Tuberkulose erkrankt und eben auch daran gestorben, so wie seine Mutter übrigens. Sie ist auf jeden Fall 13 Jahre alt, auch wenn auf dem Heiratsurkunde 21 angegeben wurde, aber das lag nur daran, dass sie mit 13 hätte die Zustimmung ihres Vaters kriegen müssen, der war aber schon verstorben.
Oha.
Ja. Und es wird nämlich auch gemunkelt, dass Poe sie nur geheiratet hätte, um eben die Familie zu versorgen, damit die einen männlichen Vorstand haben, weil die ja nur noch die Mutter und ihre Tochter waren.
Mhm.
Aber die waren wohl auch trotzdem ein sehr liebevolles Ehepaar und mochten sich eben sehr. Ja, und die Virginia war wohl auch ziemlich klug. Also die hat wohl auch ganz schön viel mit ihm diskutieren können und die hat auch selber Gedichte geschrieben, unter anderem.
Aha.
So hat sie zum Beispiel, Moment, jetzt muss ich es gerade suchen. So hat sie zum Beispiel 1846, kurz bevor sie gestorben ist, noch ein Gedicht an ihn geschrieben zum Valentinstag.
Oh.
Ja, und zwar hat sie geschrieben, immer bei dir möchte ich weilen. Liebste, mein Leben gehört dir. Schenk mir ein Häuschen als Heim. Und eine alte, prächtige Zypresse, fernab der Welt mit ihrer Sünde und ihren Sorgen. Und dem Gerede vieler Zungen, nur die Liebe soll uns dort leiten. Die Liebe soll meinen geschwächten Lungen heilen und oh, welch stille Stunden werden wir verbringen, ohne jemals zu wünschen, dass andere uns sehen. Vollkommene Ruhe werden wir genießen, ohne daran zu denken, uns der Welt und ihrer Freude hinzugeben. Immer friedlich und glücklich werden wir sein.
Das erinnert ja auch schon wieder sehr stark an Morella, ne?
Finde ich
also
auch.
Also dieses so sich so abkapseln und wir sind hier so in unserer Welt.
Genau, finde ich nämlich auch. Also irgendwie scheint das so ein Ding bei denen gewesen zu sein. Vielleicht hat sie sich da auch ein bisschen inspirieren lassen, ne?
Und was haben die mit den Zypressen eigentlich die ganze Zeit?
Vielleicht sind Zypressen für die irgendwelche bedeutsamen Bäume oder halt, ich meine, so Zypressen haben ja nur auch, ich meine, sind die nicht auch, stehen die nicht auch für den Tod oder irgendwie sowas?
Weiß ich nicht genau. Ich muss, wenn ich an so Beständigkeit denke, muss ich an sowas wie Eiche oder hier an so Mammutbäume, die so 1000 Jahre alt werden,
aber
denken.
Aber Zypressen sind auch so mediterrane Bäume.
Ja, genau. Also
ne?
Ich würde jetzt Zypressen nicht mit
aber,
Beständigkeit.
Aber Lovecraft hat auch oft über Zypressen geschrieben. Allerdings kann er das auch bei Poe abgeguckt haben.
Vielleicht waren die auch ein bisschen zu sehr in der ganzen griechischen Welt im Geiste unterwegs.
Das kann gut sein.
Okay.
Ja, genau. Ja. Das dachte ich mir, das kann man vielleicht am Ende auch noch so erwähnen. Lasst uns wissen, wie ihr die Geschichte fandet und eben auch, wie ihr das interpretiert. Vielleicht wollt ihr uns ja dazu was schreiben. Ansonsten hoffen wir, Unser kleines Mini-Halloween-Special hat euch Spaß gemacht.
Hoffentlich habt ihr einen schönen, schaurigen Abend.
Mhm.
Schaut euch ein paar Horrorfilme an. Nascht vielleicht eine Kleinigkeit.
Genau, liest gruselige Geschichten, im besten Fall von Poe.
Ja, genau.
Und vielleicht haben wir bald sogar noch, oder vielleicht sogar heute, je nachdem, ich weiß nicht, wie das klappt, haben wir noch ein Gewinnspiel bald für euch.
Genau.
Da haben wir wieder zusammen mit dem Fester Verlag ein kleines Gewinnspiel gemacht oder, also gemacht oder werden noch machen. Das
richtig.
Seht ihr dann.
Behaltet also gerne unser Instagram im Auge, wo wir, wenn das Gewinnspiel in trockenen Tüchern ist, einmal ein kleines Update geben werden und dann gibt's wieder ein cooles Buch zu gewinnen. Das können wir schon sagen.
Genau. Ansonsten hoffen wir, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Hey Ho, Let's Po.
Tschüssi.
Bye.
Shadows of the night, where whispers crawl. Issa and Yasha, they answer the call. Tales of terror, tales of dread, from the pages where the words have bled. Candles flicker, the arrows cold, as the stories of the dark unfold. Join a book club if you dare, in the realm of fear we share. Hey, ho, let's mow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. Step inside, leave the light behind. In the gothic halls where secrets unwind. Lovecraft's shadows, Doyle's keen eye. Bones of raven with haunting cry. Ghosts and ghouls, they take their place. In every word, a chilling trace. Club is open, you see the waste. Enter now, before it's too late. Hey, ho, let's bow. Through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. Pages where nightmares creep, where the living dare not see. With this Yasha, you guide through fear. Welcome to the club, we're glad you're here. Hey, ho, let's bow. Through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. So grab a book and take a seat. The stories here are dark and sweet. With every tale your fears will grow. But still you'll chant, hey ho, let's bow.